Ja, vielen Dank. Genau, ich möchte heute über ein bisschen über KIM reden. Und zwar KIM ist Kommunikation im Medizinwesen oder auch Chaos in der medizinischen Telematikinfrastruktur. Was es genau ist, könnt ihr nachher am Ende mal entscheiden. Und ich sagte gerade schon, wer sind wir? Ich bin Christoph Satjan, ich bin ja Postdoc und Sicherheitsforscher am Fraunhofer SIT in Münster und meine Hauptthemen sind tatsächlich einfach IT-Sicherheit in der Medizin, ist natürlich auch eng verwoben mit meinem kleinen Nebenjob. Promoviert habe ich auch genau in diesem Thema bei Sebastian.
Ich bin Sebastian, Prof an der FH Münster und gleichzeitig auch Abteilungsleiter am Fraunhofer SIT. Sichere medizinische IT interessiert mich, aber auch die angewandte Krypto, da sprechen wir heute auch kurz drüber.
Genau, es hieß gerade schon, ich habe euch was mitgebracht aus der Praxis, und zwar zum Beispiel das. Ich wollte einfach mal so ein Beispiel mitbringen, was machen wir denn heutzutage in der deutschen Medizinbranche, wie verschicken wir denn Arztdaten überhaupt heutzutage? Das ist tatsächlich jetzt eine E-Mail, Sie sehen es hier im November, also ganz frisch, habe ich die mal kurz reingezogen. Und das ist noch die gute Variante. Wir kriegen auch ganz oft einfach E-Mails in unserer Arztpraxis, da ist gar keine Verschlüsselung, da ist nichts. Da ist eine E-Mail und dann sind einfach die komplette Arztpraxis, die komplette Patientenakte ist mit angehangen, weil der Patient dann nächste Woche zu uns kommt. Das ist eine Methode, die ist auch super interessant. Das kommt aus der Geschichte, wenn Sie so eine EC-PIN-Karte kriegen, kriegen Sie so 3-4 Tage später einen zweiten Brief, da ist dann Ihre PIN-Nummer drin. Ne? Also 3-4 Tage später ist total sicher. Und dieser analogen Prozess, den haben wir hier jetzt digitalisiert und digital ist natürlich immer schneller. Deswegen warten wir nur 1 oder 2 Minuten und schicken dann die zweite E-Mail mit dem Passwort. Ich habe mir auch gespart, das Passwort jetzt wegzuixen, weil auch das zeigt natürlich mal so den Stand der Passwortqualität hier. Klar, das ist das Datum, ne? Und meistens ist es auch der Arztname, der Nachname, der Zahnarztpraxis oder sowas. Das sind so die Passwörter, die so benutzt werden. Das haben sich aber tatsächlich gar nicht immer die Ärzte selber ausgedacht irgendwie halt. Das sind ja Ärzte, die sollen sich ja tatsächlich eigentlich mehr um unsere Gesundheit kümmern und dann nehmen die natürlich auch gerne mal Handlungsempfehlungen auf. Und da habe ich eine mitgebracht, wurde danach irgendwann nach meinem Hinweis gefixt. Das ist eine offizielle Handlungsempfehlung 2019 einer Zahnärztekammer an die Zahnärzte und Ärztinnen. Man sollte es genauso machen, wie wir gerade gesehen haben. Erste E-Mail verschlüsseln, zweite E-Mail, dann halt das Passwort, ist ja eine zweite E-Mail, ist ein zweiter Faktor, ist plötzlich sicher.
Was soll da passieren?
Super. Ja. Also passt. Ja, das ist früher und jetzt auch noch. Wir wollen natürlich davon weg. Wir wollen weg, auch Deutschland will vorweg, die Gematik will weg, das BMG möchte damit weg und deswegen gibt es die Telematikinfrastruktur. Ich stand vor 4 Jahren in Leipzig auf der Bühne und habe so ein bisschen erklärt, was die Telematikinfrastruktur ist. Deswegen hier nochmal so ein kurzer Abriss. Wir haben einmal die Gematik, das ist die Betreiberorganisation. Das heißt, die spezifiziert, wie sicher das Ganze sein soll, wo welche Dienste laufen, welche Server wir brauchen. Also eigentlich die komplette Infrastruktur wird von der Gematik betrieben und überwacht. Und was haben wir denn? Wir haben hier ganz links, sehen Sie die IT-Systeme Heilberufer. Das ist die Praxis, das ist das Krankenhaus, das ist das Praxisnetzwerk, worum es eigentlich geht. Nur dafür machen wir das ganze Zeugs hier. Diese Praxis ist verbunden mit dem TI-Connector, das ist ja so eine Art VPN-Connector, wie so eine Fritzbox mit einem VPN, in die zentrale Zone, in die Telematik-Infrastruktur. Und hier haben wir dann verschiedene Dienste, Sie sehen es hier, Verzeichnisdienst, PKI-Dienste, ein Zeitserver ist da, also alle Dienste, die man so in dieser TI überhaupt benötigt. Und ein Dienst, der Titel hat es ja schon verraten, den wollen wir uns heute genauer anschauen, das ist nämlich KIM. Und dazu gibt es ein Video auch. Das spielen wir mal kurz ab.
Ein ganz normaler EKG-Befund. Nur schnell an den Hausarzt Ihres Patienten weiterleiten. Doch, Moment mal, schnell? Schreiben, drucken, mitgeben und hoffen, dass alles ankommt. Mit KIM geht das besser. Kommunikation im Medizinwesen, kurz KIM, ist der Standard zur elektronischen Übermittlung von medizinischen Informationen und Dokumenten im Gesundheitswesen, und zwar für alle Sektoren. Um KIM zu nutzen, benötigen Sie eine spezielle E-Mail-Adresse. Diese registrieren Sie bei einem zugelassenen KIM-Anbieter. Im Adressbuch wählen Sie den Empfänger aus und signieren den Arztbrief mit Ihrem Heilberufsausweis elektronisch. Fertig! KIM verschlüsselt die E-Mail und nur der Empfänger kann sie entschlüsseln. So ist alles geschützt. Ihr Kollege hat die Daten schnell und sicher erhalten und kann Rückfragen stellen. Und weil mit KIM die Daten bereits elektronisch vorliegen, können sie durch das Informationssystem Ihrer Praxis automatisch zum Patienten zugeordnet werden. So bleibt mehr Zeit für Wichtiges. Neben Arztbriefen verschicken Sie auch Labor- oder radiologische Daten einfach und sicher über KIM. Auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder der Heil- und Kostenplan gelangen mit KIM direkt an die Krankenkasse. Und in Zukunft erreicht man mit KIM noch weitere Nutzergruppen. KIM, damit Vertrauliches schnell und sicher ankommt.
Genau, so viel zur Aussage, wie es sein sollte. Tatsächlich funktioniert KIM auch gar nicht mal so schlecht. Also wir nutzen es auch und es wird immer mehr, die Verbreitung wird immer mehr. Man kann damit tatsächlich gut arbeiten. Es ist leider nicht immer so leicht, wie hier gesagt wurde, per einen Klick und schon ist alles zugeordnet. Das hängt so ein bisschen am Praxisverwaltungssystem, wie gut das integriert ist. Auch muss man mal den Connector neu starten und so. Aber im Grunde ist es tatsächlich schon ein System, was man heutzutage nutzen kann. Und es zeigt ja auch, wir haben Stand heute, glaube ich, 212 Millionen E-Mails seit 2 Jahren darüber verschickt in Deutschland. Von daher, es funktioniert tatsächlich. Aber nicht alles mal so ganz so gut. Und damit wir mal so einen kleinen Insight kriegen, was wir hier überhaupt benutzen in der Theorie, das wird euch jetzt Sebastian erklären.
Ja, ne, weil, okay, die haben jetzt gesagt, die machen das Ganze sicher. Und wenn so deutsche Behörden anfangen und sagen, sie wollen sichere digitale Kommunikation machen, da haben wir zum Beispiel das besondere elektronische Anwaltspostfach gesehen und das war, sage ich mal, genau. Die Leute, die KIM gemacht haben, haben es besser gemacht. Die haben nämlich gar nicht erst angefangen, was Eigenes zu bauen, sondern die haben auf einen etablierten Standard gesetzt. Die haben sich einfach in dem S/MIME-Standard bedient. Und wer S/MIME noch nicht gehört hat, vielleicht die meisten in der Community haben E-Mail-Verschlüsselung mit PGP schon mal gehört zumindest. Verwenden tut es wahrscheinlich keiner, weil es enorm fricklig ist und total aufwendig und ätzend. S/MIME ist so ein bisschen so irgendwie so das Geschwisterchen von S/MIME, wo alles ein bisschen leichter ist. Die Krypto ist irgendwie vergleichbar und so. Und ich habe hier mal eine E-Mail mitgebracht von uns aus der Hochschule, wo wir S/MIME breitflächig ausgerollt haben. Ne? In meinem Apple-Mail-Client sieht das so dann aus. Also hier, ne, Sicherheit einfach hier, ist also signiert, ist verschlüsselt gewesen. Und das mit Bordmitteln. Da muss man nichts noch zusätzlich installieren und so weiter. Die meisten Clients, Microsoft, Apple, gibt diverse Linux-Clients, inklusive Thunderbird, da funktioniert das einfach schon out of the box. Ja, es ermöglicht also digitale Signaturen, moderne Verschlüsselung ist das alles, hatte ich schon gesagt, gibt es in allen Mail-Clients eigentlich und auch eigentlich eine vergleichsweise einfache Handhabung. Also, wer das mal ausprobieren möchte, eine Hürde muss man nehmen, man muss sich nämlich so ein offizielles X509-Zertifikat kaufen. Clients gibt es Open Source ohne Ende. Ich kann mir so ein Zertifikat auch selber bauen, aber genauso, wer das bei TLS vielleicht kennt, da kann ich mit OpenSSL auch eigene Zertifikate herstellen, aber da kommt immer diese ätzende Browserfehlermeldung und genauso ist es bei S/MIME auch. Man muss sich von der offiziellen Trusted CA so ein Zertifikat kaufen und wenn man das für S/MIME macht, dann kostet das im Jahr so 15 Euro oder so. Also das ist tatsächlich was, was irgendwie noch verkneifbar ist. Das hier ist jetzt mein Zertifikat, was ich an der FH Münster habe, ne? Und darüber kann mir jeder eine verschlüsselte und signierte Mail schreiben. Es gibt für die Telematik-Infrastruktur und vor allem für KIM einige zugelassene CAs. Wir haben den Link, haben wir hier, das ist ein bisschen länger, deshalb haben wir ihn maskiert. Aber später das PDF wird online stehen, da kann man draufklicken. Das sind so die CAs, die für KIM zugelassen sind. Wobei man dann nochmal sagen muss, das sind nicht so die normalen CAs, wo man sozusagen Zertifikate am Markt kaufen kann, sondern die CA-Infrastruktur in KIM ist, sage ich mal, was Eigenes. Die haben ihr eigenes Ding, haben die da gebaut und die sind nicht per se einfach so trusted, was auch nicht schlimm ist. S/MIME nutzt die Cryptographic Message Syntax, also so eigentlich so der Standard, mit dem heute E-Mails verschickt und verschlüsselt werden können. Ich habe hier mal so ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist die gleiche Mail im Quellcode, die ich vorhin schon angezeigt hatte. Das sind die E-Mail-Header, die man hier oben sieht. Dann kommt hier eine Leerzeile und hier unten kommt dann eben der Ciphertext, also der verschlüsselte Text, wo dann auch die Signatur drin ist und so weiter. S/MIME nutzt Sign, then Encrypt, das wird noch wichtig für später. Das bedeutet, wenn man eine verschlüsselte und signierte Nachricht verschicken möchte, dann wird erst der Klartext genommen, die digitale Signatur darüber gemacht mit dem eigenen privaten Schlüssel und die digitale Signatur in der Klartext dann zusammen verschlüsselt. Das heißt, die Signatur ist sozusagen innerhalb des Ciphertextes drin und das bedeutet, man muss erstmal entschlüsseln, um dann später die digitale Signatur tatsächlich überprüfen zu können. So, das waren die Basics von S/MIME. S/MIME kann man tatsächlich machen und durch die Tatsache, dass sie das einsetzen, muss man tatsächlich sagen, okay, das haben sie ganz gut gemacht. War da aber nicht was mit S/MIME? Ja, irgendwann so vor 4 bis 5 Jahren stand ich auch hier beim CCC, damals noch in Leipzig auf der Bühne und habe da über die sogenannten E-Feld-Schwachstellen einen Vortrag gehalten. Und der steht auch heute noch online, den kann man sich gerne angucken. Und da haben wir eigentlich S/MIME gebrochen. Also zumindest die Verschlüsselung unter ganz bestimmten Angreifer-Szenarien konnten wir S/MIME damit brechen. Die S/MIME-Community ist damit ganz professionell umgegangen. Die haben einfach einen neuen RFC rausgebracht mit der neuen S/MIME-Version 4.0, wo das alles schon gefixt ist. Interessanterweise, ne, ich hatte auf der vorigen Folie gezeigt, KIM basiert auf S/MIME 3.2 und wäre daher eigentlich anfällig gewesen. Die Macher von KIM sind aber ziemlich pfiffig gewesen und haben sich damals, sagen wir, bestimmte Objekte, zum Beispiel authentifizierte Verschlüsselungen, aus anderen Standards zusammengesucht, die damals noch gar nicht im S/MIME-Standard drin waren, die heute in S/MIME 4.0 aber drin sind. Das heißt, KIM war niemals anfällig für E-Fail. Das haben sie also wirklich gut gemacht, muss man tatsächlich auch mal sagen, nicht nur meckern. Ein Jahr später haben wir ein Paper rausgebracht, wo es so darum ging, wie können wir so digitale Signaturen in E-Mails zumindest faken. Wir können sie nicht brechen, aber zumindest faken. Und da müssen wir heute noch drüber sprechen. Ja, also vor allem digitale Signaturen, da haben wir so ein paar Schwachstellen gefunden, wo wir glauben, dass sie noch nicht optimal gelöst sind. Das ist ein Papier, was wir 2019 veröffentlicht haben, wo wir verschiedene Mail-Clients untersucht haben und für S/MIME und PGP versucht haben, können wir eine E-Mail konstruieren, wo es beim Empfänger so aussieht, als wäre sie digital signiert, obwohl sie es eigentlich gar nicht ist. Und so eines der Beispiele, was wir in dem Paper auch drin haben, ist diese fingierte E-Mail hier, die so aussieht, als wäre sie signiert. Ne? Als wäre sie signiert. Wer kennt Phil Zimmerman? Vielleicht mal kurz Hand hoch. Genau. Das ist der Macher von PGP. Ja, der hat in den 90er Jahren PGP sozusagen erfunden. Und wir haben eine öffentliche Mail von ihm genommen, wo irgendein Text unten drin steht mit einer digitalen Signatur. Und nur damit Sie die Tricksereien verstehen, die wir hier gemacht haben, wir haben im Prinzip diese Mail von damals aus den 90er Jahren mit einer digitalen Signatur von ihm genommen, haben einen HTML-Body eingefügt, der sozusagen den tatsächlichen Text von Phil Zimmerman einfach überschreibt, überdeckt, wenn man so möchte, und unseren eigenen Text einblendet. Und hier Johnny, you are fired, das ist auch der Titel von unserem Paper. Und da sieht es so aus, als hätte Phil Zimmerman, der Macher von PGP, diese Nachricht signiert, obwohl es nie passiert ist. Das sind so Taschenspielertricks, die wir da gemacht haben, ne? Die eben gehen, weil wir in E-Mail HTML haben, wo man bestimmte Sachen einfach umschreiben kann. Okay, wie wird jetzt S/MIME integriert in KIM? Wir haben hier oben eine Praxis und hier unten eine andere Praxis. Die hier oben, die möchte jetzt eine Nachricht an die Praxis unten schicken und zwar über KIM. Ja, hier oben haben wir dann Sender, Empfänger, Dienstkennung und so weiter. Da ist der Betreff und die eigentliche Nachricht drin. Und die schickt der Mail-Client, das ist wirklich ein Thunderbird, ein Outlook, ein Apple-Mail, das ist ganz egal, irgendwas, was SMTP spricht, also Standardprotokoll, an das Client-Modul. Und das ist ein Stück Software, was auf einem Server innerhalb der Praxis installiert sein muss. Der macht aber nur ein bisschen SMTP und später POP3 und so weiter. Viel Logik ist da noch nicht drin. Was der aber macht, der nimmt diese Nachricht hier und wrappt die nochmal in so eine eigene E-Mail, nochmal in so eine eigene Struktur. Von da ab wird es dann interessant, da kommt der TI-Connector dann da rein und das ist praktisch so eine kleine Box, die man sich in die, die man sich kaufen muss als Praxis, die man sich dann eben hinstellt. Die ist dann später auch in dem TI-VPN drin und was die dann macht ist, die packt eine digitale Signatur ran. Und die verschlüsselt diese Nachricht dann auch. Und wenn das passiert ist, wir sind ja, ne, der TI-Connector ist im VPN von der TI drin, dann wird das Ganze per SMTP weitergeschickt an die sozusagen die SMTP-Server der Telematik-Infrastruktur. Dieser TI-Connector hier von der anderen Praxis, der holt sich das Ganze dann über POP3 ab und spricht dann wieder mit dem Client-Modul der TI-Connector und das Client-Modul, die überprüfen die Signatur, die entschlüsseln das Ganze dann wieder und wenn dann alles geklappt hat, dann gibt es hier sozusagen wieder die Klartext-E-Mail. Also es ist keine richtige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Sinne, dass die beiden hier schon sozusagen hier schon verschlüsselt wird, sondern verschlüsselt wird sozusagen immer auf dem Client-Modul in dem TU-Connector, was ja auch okay ist. Ja, wollen wir gar nicht rummeckern.
Ja, Sie sehen es, wir fangen jetzt direkt hardcore in die Probleme hier mit rein. Es geht um den T-Systems-Client-Modul. Wir haben uns das T-Systems-Client-Modul damals mal angeschaut. Wir hatten jetzt so zwei Jahre lang Zeit hier bis zum nächsten CCC, um uns mal Sachen anzuschauen. Und wir haben halt Zugriff auf diesen Client-Modul von T-Systems. Wie gesagt, in einer Zahnarztpraxis auf dem Server läuft das Gerät. Und dieses Client-Modul kriegt ja die E-Mail im Klartext. Die Praxis verschickt mit Thunderbird oder auch mit dem Praxisverwaltungssystem eine E-Mail. Und diese Klartext-E-Mail, die ist noch nicht verschlüsselt, geht in Klartext auf das Client-Modul und das Client-Modul kümmert sich um die Verschlüsselung. Und das, wie wir gerade gesehen haben, passiert über diese SOAP-Anfragen, diese SOAP-Requests. Und wir haben uns die Logdateien angeschaut von dem Client-Modul und was wir jetzt hier genau sehen, ist einmal Base64-Daten und das ist tatsächlich die E-Mail im Klartext. Das heißt, dieses Client-Modul loggt auf dem Praxisserver jede E-Mail, bevor sie verschlüsselt wird. Beim Empfänger auf der anderen Seite genauso andersrum. Ja, das heißt, die verschlüsselte E-Mail geht in den Connector rein, kommt wieder zurück im Klartext und dann wird der Klartext mitgeloggt. Die Logdateien landen halt auf dem Praxisserver, wenn dort das Client-Modul ist. Es gibt allerdings auch schon sowas wie ManageKim, da läuft das Client-Modul zum Beispiel im Rechenzentrum, dann sind die Logdateien im Rechenzentrum. Auch sind die Logdateien natürlich später dann in dem Backup mit drin. Und auch wenn die Ärztin vielleicht dann die E-Mail vielleicht mal löschen möchte oder vielleicht auch muss, weil irgendwelche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, klickt sie schön auf Löschen im Praxisverwaltungssystem und denkt, alles ist weg. Aber weit gefehlt, in den Logdateien lebt die E-Mail dann noch eine undefinierte Zeit weiter. Genau, und das ist ein handfestes Problem. Das hat damals auch schon bei der Spezifikation die Gematik gesagt und deswegen steht tatsächlich drin in der Spezifikation für das Client-Modul, sowas darf nicht passieren. Also personenbezogene oder generell sensible Daten dürfen nicht in diese Logdateien rein. Wie gesagt, hier ist es leider bei dem T-Systems-Client-Modul damals passiert. Eine kleine Information noch, wie kommt denn so ein Client-Modul überhaupt ins Feld? Das heißt, wenn Sie jetzt so ein Client-Modul programmieren, das können Sie machen, Spezifikation ist ja öffentlich, programmieren Sie, dann möchten Sie es natürlich auch schön verkaufen, dann müssen Sie zur Gematik gehen und Ihr Client-Modul zulassen. Und was dann passiert ist, die Gematik hat so ein Testfallkriterium-Katalog und die erste Seite müssen Sie selber eine Herstellererklärung unterschreiben, ja, habe ich alles gemacht, funktioniert alles. Und die zweiten Seiten dann, ab da geht es dann los mit den Testfällen, die Gematik einzeln überprüfen muss. Und tatsächlich, genau diese Anforderung ist tatsächlich ein eigener, separater Testfall der Gematik. Das heißt, eigentlich hätte die Gematik das sehen müssen, dass hier sensible Daten drin sind. Ein kleiner Hinweis, warum das nicht aufgefallen ist, könnte uns die offizielle Pressemitteilung der Gematik von damals sagen, weil tatsächlich steht hier drin, die Daten, die müssen ja noch encoded werden, ein Angreifer könnte ja gar nicht nutzen, weil Sie sehen ja hier oben, das Base 64, das können Sie ja gar nicht sehen. Das ist ja, ist das eine E-Mail? Ich weiß es jetzt gar nicht, also es ist sicher.
Ja.
Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen, Base64 ist keine Verschlüsselung. Wenn Sie den Text bei ChatGPT oder Google eintippen, dann kriegen Sie natürlich den Klartext. Also klar, fehlerhaftes Argument. Genau, nichtsdestotrotz, das war halt ein Problem, was wir bei dem Modul gesehen haben. Wir haben noch mehr gesehen und zwar, wir haben was im Rahmen von Log4j gefunden. Log4j ist vielleicht viel auch noch ein Begriff Ende 21. Das war so eine, oder ist immer noch eine Bibliothek für Java. Und die protokolliert Dateien, also die kann man benutzen, um Protokolle zu schreiben. Und das wurde auch vom T-Systems-Client-Modul benutzt. Da war auch der große Fehler drin. Und der Fehler ist, kurz gesagt, wenn ein Angreifer es schafft, beliebigen oder eigenen ausgewählten Text in diese Logdatei reinzuschmuggeln, dann kann er Schadcode nachladen, welcher dann ausgeführt wird mit den Rechten der Software. Das war bei T-Systems-Client-Modul das Problem, also es war anfällig. Muss man sagen, okay, das waren total viele Sachen, das ist jetzt nicht per se schlimm. Wichtig ist halt, was danach passiert ist und das schauen wir uns gleich an. Aber erstmal, wie haben wir es hier überhaupt rausgefunden oder was konnten wir damit machen? Das Client-Modul protokolliert die Absenderzertifikate. Also wenn ich jetzt irgendwem eine Arztpraxis eine E-Mail schreibe, kann ich ein Und da muss ich natürlich ein Absenderzertifikat dranpacken und das wird mitgeloggt, bevor die Signatur der E-Mail verifiziert wird. Das heißt, als Angreifer muss ich nicht mal ein valides Zertifikat erstellen. Ich kann ein selbstsigniertes Irgendwas-Zertifikat nehmen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben hier, Sie sehen es in gelb markiert, als Common Name, also als Name des Zertifikatsinhaber, haben wir hier unseren maliziösen Befehl einprogrammiert. Das heißt, sobald diese Zeile hier mit dem Log4j betroffenen Bibliothek geloggt wird, genau dann passieren schlimme Dinge. Und zwar genau diese Dinge passieren. Hier links ist dann unser Server im Internet, lauscht auf dem Port, den wir gerade gesehen haben. Und wir sehen jetzt diese drei Müllbytes, aber genau das zeigt uns an, dass unser Client-Modul jetzt eine Verbindung aufgenommen hat zu dem Server im Internet, der unter unserer Kontrolle steht. Das heißt, wir hätten jetzt hier Schadcode nachschicken können, auf den Praxis-Server injizieren können, und hätten dadurch, nein, man muss das so sagen, Administratorrechte, weil das Ding läuft fast immer auf Admin auf dem Windows-Server der Arztpraxis. Ne? Wir haben es jetzt hier nicht gemacht, das ist nur ein Proof of Concept, weil tatsächlich die Praxis ist ja produktiv, ne? Also ich kann sie nicht kaputt machen, ich darf sie immer nur von Freitagabends bis Sonntagabends haben, am Montag muss das Ding wieder laufen. Genau. Ja. Noch ganz interessant hier, die E-Mail wurde noch nicht geöffnet, ne? Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht, aber es reicht, wenn die E-Mail angekommen ist. Ja, man muss sie gar nicht doppelklicken, solange das Client-Modul die E-Mail bekommt und dann verarbeitet, ist das Game aus. Ne? Also man muss die E-Mail, auch wenn man so sieht, oh, die E-Mail sieht da irgendwie gefährlich aus, die klicke ich nicht an, zu spät. Der Angreifer ist schon auf dem Server. Okay, ich meine, das kommt vor, ne? Das ist bei den besten Programmen passiert, dass die betroffen waren. Aber wie hat denn T-Systems reagiert? T-Systems hat schnell geupdatet, ein paar Tage später war der Patch da, hat es aber niemandem gesagt. Das heißt, die haben still und leise, die Software muss man runterladen, man muss sich einloggen in so ein Portal und dann kann man so eine Exe-Datei runterladen und das Ding installieren. Es wurde niemandem Bescheid gegeben, das heißt, es gab auch keinen Changelog. Man kann gar nicht rausfinden, was denn jetzt in der neuen Version überhaupt gefixt wurde oder ob gemacht wurde. Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist, man muss sich regelmäßig einloggen, dann guckt man in der Exe-Datei den Versionsstring und vergleicht das mit dem Versionsstring auf dem Server. Und wenn die Version im Internet eine höhere Version ist, ja, dann sollte man vielleicht updaten. Nach unserer Disclosure hat dann die System geantwortet, ja, ist aber kein Problem, die AGBs regeln ja, weil der Kunde muss ja regelmäßig genau das machen und nachgucken und das werden die Arztpraxen ja alle täglich machen. Machen wir natürlich auch, klar. Passiert natürlich nicht. Ne? Also genau das ist das Problem hier. Log4j betroffen und dann aber halt ein offensichtlich ja, miserables Update-Management.
Okay, ja. Was war das dritte Problem, was wir rausgefunden haben? Wir hatten ja schon gesagt, Kim nutzt das Sign-Then-Encrypt-Verfahren und was Sie ja vielleicht auch gesehen haben, es ist nicht richtig Ende-zu-Ende verschlüsselt. Also es ist nicht von Praxisrechner zu Praxisrechner sozusagen ein sicherer Kanal, der da gemacht wird, sondern es gibt dieses Client-Modul und es gibt den TI-Connector, die im Prinzip die Verschlüsselung für mich machen und sowohl die digitalen Signaturen herstellen als auch verifizieren. Und dann stellt sich jetzt die Frage, ja, warte mal, wie kommt denn dann die Information, ob die Signatur jetzt gültig war oder nicht, dann eigentlich zu dem Mail-Client? Und da hat sich die Gematik was überlegt. Die sagen also, das Client-Modul muss definierte Vermerke an den Nachrichtentext der COM-LE-Nachricht anfügen. Ja, also die müssen sozusagen ein Footer unten einblenden. Da wird dann Text-HTML oder Text-Plain kann da genommen werden. Text-HTML merkt ihr vielleicht schon, warte mal, da war was. So sieht das Ganze aus. Also so das Client-Modul jetzt zumindest in dieser Zahnarztpraxis hier schreibt unten dann immer sowas hin. Die Nachricht wurde entschlüsselt und die Signatur wurde erfolgreich geprüft. Das ist einfach was, was im Prinzip im Footer unten an die Mail angehängt wird. Ja, was dann halt, genau, dann halt eben angezeigt wird. So sieht das aus, die Nachricht wurde entschlüsselt, die Prüfung der Signatur hat ergeben, dass die Nachricht manipuliert wurde. Hier hat also jemand an der E-Mail rumgedoktert, um zu guter Deutsch, ne? Eine Frau Doktor hat rumgedoktert, ist ja klar. Kleiner Scherz. Also da ist ein Angreifer, hat irgendwas gemacht, hat die Mail in irgendeiner Weise nicht verifiziert, sondern hat sie manipuliert und genau, das ist da jetzt angezeigt. So sieht der Quellcode der Mail aus. Also hier oben haben wir wieder die Header, dann kommt wieder hier so eine Leerzeile und unten kommt dann der Body. Und Diagnose, Vulnerable, das ist das, was hier oben auch steht, dieser Text. Und dann sagen wir einfach, hier lassen wir ein bisschen Platz. Und das hier ist, die Nachricht wurde entschlüsselt, die Prüfung der Signatur hat ergeben, dass die Nachricht manipuliert wurde. Das ist der Text, der hier steht. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen in diese Mail ein kleines bisschen HTML reinschreiben, nämlich, ne, hier minus, 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 ja, ja, ihr merkt schon, ne, genau, die Nachricht wurde entschlüsselt, die Signatur wurde erfolgreich geprüft und wenn wir das Ganze jetzt machen, dann sieht das so aus, ja, die Nachricht wurde entschlüsselt, die Signatur wurde erfolgreich geprüft. Der Kram hier unten, ne, dass die Nachricht manipuliert wurde, ist auch hier irgendwo drin, aber ausgeblendet durch diesen HTML-Fu, den wir hier noch so ein bisschen eingefügt haben. Ja, also das hilft natürlich einfach genau gar nichts. Und das hier ist ein Auszug aus dem PDF, was hier immer hinten angehängt wird. Das heißt, wenn es die Ärztin genau wissen will, kann sie natürlich auf den Prüfbericht draufklicken, auf dieses PDF. Und da steht dann oben hier drin, die Prüfung der Signatur hat ergeben, dass die Nachricht manipuliert wurde. Das können wir nicht ändern. Ja, aber wer guckt denn da schon drauf? Ja,
wir machen das ständig.
Bitte?
Wir machen das nur immer, bei jeder Chemie. Ja,
ihr seid eine vorsätzliche, ganz tolle Zahnarztpraxis seid ihr. Wirklich, also
klar.
Spontaner Applaus auch von mir. Eine Idee ist natürlich auch, ich kann, ein Angreifer kann beliebig viele weitere Anhänge da dran machen, die alle Signaturbericht heißen, ne? Und dann sagst du so, okay, ich möchte ein Spiel spielen. Welche der 10 Signaturberichte ist jetzt der richtige? Ja. Und genau, da könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen dran erinnern an dieses Bild, diese Tricksereien. Die funktionieren dann natürlich einfach. Und der Grund dafür ist hauptsächlich, wenn ich sozusagen nicht auf den Endgeräten die Signatur prüfe, sondern irgendwo mittendrin, dann muss ich von mittendrin irgendwo die Info weitergeben an den Client. Und naja, dann hänge ich halt was hinten dran und das ist sozusagen, verschwimmt dann natürlich im Rahmen von dieser Mail drin. Ja, Christoph, Responsible Disclosure.
Genau, wir haben das Ganze natürlich auch vorbildlich gemeldet. Bei der Gematik haben wir das BSI und der Bundesdatenschutzbeauftragte und T-Systems waren natürlich auch mit im Loop. Das war so ja, Februar, März 2022. Und relativ schnell gab es dann am 16. Februar auch von T-Systems und auch von der Gematik eine Informationskampagne, dass das Client-Update auf jeden Fall schnell mal geupdatet werden sollte. Das heißt, auf der Website stand es, aber auch alle T-Systems-Praxen haben dann eine KIM-E-Mail bekommen und da stand im Postfach drin, bitte jetzt dringend sofort updaten. Im April, am 6. April gab es dann noch eine weitere KIM-E-Mail an alle Praxen und auch auf der Website stand es, dass man diese Log-Konfiguration ändern sollte und auch die entsprechenden Log-Dateien besser lieber löschen sollte, weil da halt die Klartext-Dateien drin sind. Zu ungefähr gleichen Zeit habe ich mal bei unserem, also im Juni, bei unserem Techniker nachgefragt, wie es denn so bei seinem Kundenstamm ist, wie denn so die Update-Verteilung bei T-Systems ausschaut. Und Sie sehen es hier, 40% haben das Update, und mit Update ist das Log4j-Update gemeint, installiert. Also ein halbes Jahr nach Log4j waren immer noch, andersrum, ne, 60% der Praxen, zumindest bei dem Dienstleister, Pi mal Daumen, betroffen und immer noch angreifbar durch eine einzige KIM-E-Mail. Und das Problem ist, er schreibt es auch direkt hier, das Problem ist, dass das Ding Geld kostet. Natürlich möchte der Techniker bezahlt werden, der macht es ja auch nicht für lau. Das heißt, man muss da Stundensätze abdrücken, die Praxen wollen das nicht. Die werden ja auch oftmals gezwungen. Viele Praxen wollen die ganze TE nicht, werden gezwungen und müssen jetzt plötzlich auch noch in das eigene Geldbeutel greifen, um diese Updates zu installieren. Und daher haben wir halt dieses Problem, dass diese Updates im Feld einfach sich schlecht verbreiten. Ja. Im September 2022 gab es dann einen Spezifikations-Hotfix für genau die Signaturfälschung, die Sebastian gerade gesagt hat. Ja, wir haben ja gesehen, das Problem ist, wenn was dranhängt, na, das kann immer irgendwie manipuliert werden, weil der Angreifer oben drüber einfach super viel Spielraum hat, um irgendwelche Sachen zu tun. Und deswegen wurde jetzt gesagt, bei allen neu zugelassenen KIM-Client-Modulen, wenn die Signaturprüfung fehlerhaft war, E-Mail wegwerfen und komplett austauschen gegen eine Warnmeldung. Das heißt, in der Arztpraxis kommt noch eine Nachricht an, ja, okay, da gab es jetzt eine E-Mail von XXX, aber die Signatur war nicht valide. Bitte fragt nochmal an, ich werde sie dir jetzt hier nicht präsentieren. Genau, und das ist unseres Erachtens halt die einzig sinnvolle Variante. Auch was soll ich denn in meiner Praxis sagen, Emi? Ne? Ja, was tun Sie denn, wenn da jetzt eine Signatur invalide ist? Darf das Röntgenbild benutzt werden oder nicht? Ja, eigentlich natürlich nicht, weil wofür mache ich denn sonst das ganze Signaturgeraffel? Von daher hier ein guter Spezifikations-Hotfix. Ja, kleine Trivia, Ende 2022 sind diese ganzen Meldungen im TI-Status gelöscht worden oder verschwunden. Das heißt, wenn Sie jetzt nochmal nachgucken wollen, da gab es aber diese Pressemitteilung, dann müssen Sie auf archive.org im TI-Archiv nachgucken. Da ist es noch drin, auf der offiziellen Seite ist es irgendwie nicht mehr dabei. Sei es drum. Genau, das war das Kleinmodul. Jetzt kommen noch so ein paar andere Sachen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Und dafür muss ich Sie wieder einmal mitnehmen in die Theorie hier, in dieses Schaubild. Was wir jetzt hinzugefügt haben, ist nämlich da oben links das LDAP Directory. Das LDAP Directory ist ja quasi das Adressbuch der Telematik-Infrastruktur. Wir haben es in dem Erklärvideo gesehen, man kann nach einer Zahnarztpraxis oder Arztpraxis suchen und genau diese Suche passiert in diesem Adressbuch. Das heißt, wenn man eine E-Mail schicken möchte, dann sucht man nach Postleitzahl oder Name oder wonach auch immer oder auch nach Fachrichtung, Orthopädie zum Beispiel, dann kommen die ganzen orthopädischen Praxen. Und was kommt zurück? Naja, das S-MIME-Zertifikat, also der öffentliche Schlüssel, wohin ich verschlüsseln möchte. Das ist ja diese asymmetrische Kryptographie. Der private Schlüssel bleibt in der Praxis A, aber der öffentliche Schlüssel, den muss ich in die Welt hinaus posaunen, damit jeder auch für mich Sachen verschlüsseln kann. Und das kommt genau zurück hier aus diesem Verzeichnisdienst oder auch Adressbuch genannt. Ja, aber wie werden die Schlüssel generiert? Also die privaten Schlüssel für Arztpraxen und auch die Ärzte und Ärztinnen selber, die kommen auf einer Smartkarte. Die kriegt man dann zugeschickt und da ist dann der private Schlüssel drauf. Bei Krankenkassen ist es ein bisschen anders, weil die Krankenkassen haben natürlich einen viel höheren E-Mail-Volumen und Durchlauf. Ich habe vorhin schon gesagt, 212 Millionen KIM-E-Mails und ein Großteil davon sind diese elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die von jeder Arztpraxis an die Versicherung geschickt werden. Das heißt, wenn Sie heutzutage so einen gelben Schein sich holen, kriegen Sie keine drei Ausfertigungen mehr, sondern nur noch eine. Und die anderen beiden, die sind tatsächlich in so einer KIM-Nachricht, werden die direkt von Arztpraxis bis zur Versicherung geschickt. Ja, das passiert dann meistens so, die Krankenversicherung holt sich einen externen Dienstleister. Ich glaube, die Techniker ist einer der wenigen Krankenversicherungen, die es selber in-house macht, aber fast alle anderen machen es extern. Dieser Dienstleister generiert dann ein Schlüsselpaar in einem sicherem Hardware-Security-Modul. Auch das ist natürlich wieder alles umfangreich spezifiziert von der Gematik, wie das auszusehen hat. Also das ist erstmal okay. Und dann gibt es diesen öffentlichen Schlüssel, der wird natürlich exportiert und der wird dann signiert von dem sogenannten Trust Service Provider. Das ist ja diese CA, Certificate Authority, was haben wir vorhin gesehen, das war MediSign und T-Systems, die müssen das natürlich dann signieren. Wenn das alles fertig ist, dann wird das Ganze in das Adressbuch hochgeladen, also in das TI LDAP. Und ein beispielhafter anonymisierter Beitrag ist jetzt hier zu sehen, das heißt, man findet die E-Mail-Adresse ist da noch drin und wann das Zertifikat ausgestellt wurde. Und hier unten, da sind die Zertifikate. Falls Sie sich wundern, zwei sind es aktuell, weil wir haben so einen Umbruch in der TI. Wir haben RSA-Keys und ECCs, also zwei verschiedene kryptografische Algorithmen. Aber wichtig hier, das Zertifikat steckt im LDAP drin. Ja, ich sag gerade schon, alles ist super spezifiziert, also auch für die Trust Service Provider. Diese CAs und die müssen genau nämlich auch noch Folgendes machen. Sobald ein neuer Schlüssel, ein neuer öffentlicher Schlüssel reinkommt und signiert werden soll, dann muss dieser Trust Service Provider einmal prüfen, ob da ein schwacher Schlüssel drin ist. Hier stehen so ein, zwei Beispiele, zum Beispiel dieser Roka-Angriff für die Kryptografen und Kryptografen unter Ihnen. Sowas muss geprüft werden von T-Systems, MediSign und dergleichen. Und wir wollten das einfach mal nachmachen. Wir wollten einfach mal schauen, wie ist es denn? Ist es sicher oder nicht? Wurde das gemacht? Finden wir irgendwelche schwachen Schlüssel? Und dazu mussten wir uns halt erstmal die Zertifikate zu eigen machen. Wie gesagt, ich habe einen ganz guten Zugang zu diesem LDAP. Und dadurch konnte ich halt diese 600.000 Zertifikate einmal runterladen und uns anschauen. Und genau das möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen machen. Ich öffne einfach mal zwei Zertifikate. Das sind jetzt zwei Zertifikate von zwei Versicherungen, die Sie gar nicht sehen. Aber jetzt hier. Genau, das heißt, hier sieht man, so haben wir es. Genau, das sind ja zwei Versicherungen hier und man sieht ja, ich habe es ein bisschen ausgeext wieder. Man sieht jetzt hier, wann die zum Beispiel erstellt wurden, hier 1. September 8:35 Uhr und hier auch 1. September 9:52 Uhr im Jahr 2021 und dann hier ist hier der öffentliche Schlüssel 2048-Bit, RSA, kann man machen, funktioniert.
Wem fällt denn was auf?
Genau, ich warte, vielleicht haben es den ersten Leuten schon so ein bisschen gemerkt. Ein Grummeln, genau. Ich löse auf, der Modulus ist gleich. Sie sehen das hier, dieser Modulus Krankenkasse A und der Modulus Krankenkasse B. Ich bin alle Bits durchgegangen natürlich, das Ding ist gleich. Tatsächlich, der Modulus dieser beiden Zertifikate ist gleich und das heißt auch, der private Schlüssel beider Krankenkassen ist tatsächlich der gleiche. Das heißt, wir haben hier zwei Versicherungen, die 1:1 den komplett gleichen Key benutzen. Und das ist der GAU in der PKI. Genau das sollte nicht passieren. Wir haben hier eine Ende-zu-Ende-Sicherheit und plötzlich kann aber Krankenversicherung B die EAUs von Krankenversicherung A lesen. Weil genau das ist natürlich die Konsequenz. Genau dagegen soll natürlich diese PKI helfen, damit das nicht passieren kann. Aber hier leider, dieser Fund, gleiche Schlüssel in der Telematik-Infrastruktur. Ja. Kann ich jetzt? Tschüpp. Genau. Leider war das nicht der einzige Fall. Wir haben nämlich tatsächlich 8 Versicherungen gefunden, wo das der Fall war. Das teilt sich auf in 2 Gruppen. Einmal waren es 3 Kassen mit dem gleichen Schlüssel und einmal waren es dann 5 Kassen mit gleichen Schlüsseln. Das Ganze kommt daher, weil wir hier 2 Dienstleister haben, 2 externe Dienstleister, die tatsächlich unabhängig voneinander den gleichen Fehler gemacht haben. Also unabhängig voneinander haben die hier gleiche Schlüssel für verschiedene Versicherungen genommen. 8 Kassen bei so guten 100 in Deutschland, gesetzlichen Kassen, klingt gar nicht so viel, sind aber tatsächlich die großen Fische dabei. Ne? Hier 28% Marktanteil, also 28% aller Versicherungen werden, aller Versicherten in Deutschland werden durch diese 8 Kassen repräsentiert. Und ja, wie gesagt, das Ganze widerspricht natürlich dem Konzept von Ende-zu-Ende-Sicherheit total, weil genau das darf ja nicht passieren. Also ich, wenn ich einen Schlüssel habe, soll auch nur ich den haben und nur ich kann die E-Mails entschlüsseln. Und hier ist es leider halt ja falsch passiert. Andersrum, viele Kassen müssen auch für einige Sachen signieren. Wenn ich jetzt als Zahnarztpraxis so einen Heil- und Kostenplan, so ein EBZ raushaue zur Versicherung, dann kriege ich nachher eine E-Mail zurück, ja, das Ding ist genehmigt, das können Sie den Patienten einsetzen. Das wird mir digital signiert von der Versicherung und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich loslegen mit Behandlung, ich kriege die Kohle rein. Ja, das ist jetzt hier auch so ein bisschen wieder fraglich, weil eine Versicherung könnte ja für die andere Versicherung unterschreiben, ja, ja, klar, die Versicherung zahlt das, ne? Klar, warum denn nicht? Ne? Super, ja, ja, alles durchreichen. Genau. Also theoretisch wäre das natürlich kryptografisch möglich. Ich nehme es vorweg. Es gibt noch ein paar andere Sicherungsmaßnahmen, warum das hier zumindest, warum die Dienstleister und die Gematik zum Schluss gekommen sind, dass das in der Praxis dann doch nicht so leicht gewesen wäre. Aber theoretisch auf jeden Fall gleiche Schlüssel hier wäre kryptografisch ohne Probleme möglich. Ja, wir haben gerade gesehen, die Zertifikate wurden ausgestellt im September 2021. Das ist kein Zufall, weil zum 1.10.2021, da startete die EAU, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und ab 1.10. mussten daher alle Arbeitsunfähigkeiten, Unfähigkeitsbescheinigungen per digitale signierte KIM-E-Mail an die Kassen weitergeleitet werden. Und genau das heißt es hier, dass alle EAUs, also von allen 28% der Versicherten in Deutschland, die jemals ausgestellt wurde, fallen unter diesen Schlüssel. Also Hunderttausende, Millionen von EAUs waren hier in den letzten 2 Jahren genau mit diesem Problem betroffen, dass die Versicherungen sich den Schlüssel geteilt haben und kryptografisch zumindest das entschlüsselbar war. Ja, die Frage ist, was ist denn da passiert? Ne? Also wie kann das denn überhaupt passieren? Und uns wurde es halt auch jetzt, also im Detail wissen wir es nicht, wir wissen halt nur jetzt oberflächlich, was ich jetzt hier erzählen kann. Also mit den Technikern, die es gemacht haben, habe ich auch keinen Kontakt. Aber das Problem ist, es wurde ein HSM benutzt, was erstmal okay ist. Allerdings wurde hier auch nur eine HSM-Instanz für mehrere Kunden geöffnet. Das heißt, Sie müssen es so vorstellen, da war ein Knopf in der Software vom HSM, da steht dann Knopf 1 ist Schlüsselmaterial erstellen, Knopf 2 ist Zertifikatsantrag erstellen mit folgendem Namen. Und dann hat anscheinend, also das ist jetzt so eine Vorstellung, ne, könnte es sein, dass jemand geklickt hat, Schlüsselmaterial erstellen und dann 5-mal geklickt hat, ja, Zertifikatsantrag. Ne, also zwischendurch hätte man natürlich den Schlüssel neu generieren müssen. Das ist hier nicht passiert, also einfach ja, eine fehlerhafte Benutzung des HSM oder vielleicht auch einfach, naja, die Software hätte das vielleicht auch einfach mal abklären können, damit sowas nicht passieren kann. Also entweder fehlerhafte Nutzung oder vielleicht auch, könnte man die Schuld auch noch suchen bei dem Softwareprogrammierdienst. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben es natürlich wieder gemeldet, die Schlüsselausgabe, also dieser Prozess, dass die Schlüssel ausgegeben werden und wie die generiert werden, das wurde natürlich gefixt, das wurde natürlich behoben. Die betroffenen Keys der Versicherung wurden zurückgezogen und natürlich dann auch entsprechend auch neu generiert. Und es gab auch wieder eine Spezifikationsänderung, das heißt, diese Trust Service Provider, die CAs, die müssen jetzt die ganzen öffentlichen Schlüssel, die sie neu signieren, müssen die mit ihren alten abgleichen, dass die auch wirklich wissen, naja, okay, den habe ich nicht nochmal, das ist das erste Mal, dass ich diesen öffentlichen Schlüssel sehe. Das heißt, oben drüber steht hier der alte Bekannte, also das Schlüsselmaterial darf keine schwachen Schlüssel haben und jetzt neue Anforderung, er darf auch nicht doppelt sein. Ja, muss man anscheinend in die Spezifikation heutzutage reinschreiben. Genau, ja, und die Gematik hat unsere Sachen wieder übernommen, das heißt, die prüfen jetzt monatlich einmal alle Schlüssel auf Doppelungen und schaut nach, ob das ja alles passt. Ja, was haben wir gesehen heute? Wir haben gesehen, sensible Daten im Client-Modul, Logdateien, ne, die dann in den Backups landen, die vielleicht sogar unter Umständen auf irgendwelchen Servern landen, wovon niemand wusste, dass da die Klartext-E-Mails sind. Wir haben eine Log4j-Schwachstelle gefunden in T-Systems Client, soweit so noch okay, aber das Update-Management leider ja, nicht so schön. Kleine Trivia, ich habe im Oktober gesehen, ich habe mich für die Vorbereitung wieder eingeloggt. Und was habe ich gesehen? Da war eine neue Excel-Datei mit einem neuen Versionswart. Ne? Aber ich wusste nicht, was passiert ist. Ne? Also keine Changelog, keine Info, keine gar nichts. Ne? Muss ich nochmal vergleichen, was da passiert ist. Also auch immer noch, Update leider im Feld immer noch miserabel. Ja, wir haben gesehen, die Feld schon von Signaturen in Kim war damals möglich mit den Taschenspielertricks. Und jetzt gerade haben wir gesehen, die mehrfach vergebenen Schlüssel in der TI. Ja, und damit würden wir uns freuen über ein paar Fragen einfach. Ja. Danke.
Ja, danke schön. Ja, jetzt geht's. Okay, ja, danke schön. Wir haben wieder viel Mikrofone für Fragen. Ich sehe die immer nicht, aber kommt ruhig hier vor. Das Internet hat eine Frage. Mit der starten wir mal.
Jawohl. Die Frage ist, warum es den Praxen überhaupt erlaubt ist, diese Updates zu schlabbern. Und sollte es nicht verpflichtend sein, dass sie installieren müssen und sollten die Kosten dann nicht vom Telematikanbieter übernommen werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist sowieso in der Telematikinfrastruktur. Es gibt super viele verschiedene Institutionen und Leute, die halt verschiedene Sachen da rein haben wollen. Wir haben die Versicherung, wir haben das BMG, wir haben die Gematik, wir haben die Ärzteschaft und die haben alle teilweise verschiedene konkurrierende Anforderungen halt. Deswegen ist das Finanzielle immer ein Riesenproblem. Wer bezahlt mir das jetzt? Das ist oftmals ungelöst und gibt oftmals natürlich viele Diskussionen. Dass die Updates verpflichtend sind, naja, so ein indirekt ist es natürlich. Ne? DSGVO sagt Stand der Technik und auch in den AGBs haben wir gesehen und auch die Gematik sagt immer wieder, die Updates müssen installiert werden. Also indirekt müssen sie installiert werden, aber mal ehrlich, woher weiß denn die Praxis, dass es ein Update gibt? Also meine Kritik ist hier mehr, naja, die Hersteller müssen natürlich auch dafür Sorge tragen, dass man es weiß. Und eine Auto-Update-Funktion wäre zum Beispiel mal auch ein guter Schritt. Solche Sachen sind wir hier eigentlich, ist die Gematik oder zumindest die Hersteller sind uns die hier noch schuldig.
Ich sehe die Mikrofone schlecht, aber wir starten mit Mikrofon Nummer, was ist das, 4 da vorne?
Ja. Hallo. Es gibt ja gerade von den Connector-Anbietern, wie zum Beispiel Genmatic, das Angebot an die Praxen, eine Connector-Form zu nutzen. Und also die Idee ist, die Connector, die Hardware bei einem Drittanbieter oder in einem Rechenzentrum zu sammeln und von dort dann eine extra VPN-Leitung zur Praxis zu machen. Und habt ihr das so ein bisschen im Blick? Könnt ihr da irgendwie was dazu sagen? Weil es wirkt ja alles gerade jetzt mit diesen Daten-Klartext zum Connector hin schon ziemlich fatal.
Also die Daten zwischen Client-Modul und Connector werden per SOAP, aber per HTTPS, also per TLS-Verschlüsselung übertragen. Von daher ist das eigentlich okay. Also dieser Kanal zwischen Client-Modul und Connector ist dann tatsächlich, kann man es einstellen, zertifikatsbasierte TLS-Verschlüsselung mit Client-Authentifizierung, also beidseitig. Also ist das schon ganz gut. Ich meine allgemein zu den Connector-Farmen, ja, da haben wir dieses sicheren Connector in der Arztpraxis, damit die Daten niemals die Arztpraxis unverschlüsselt verlassen. Und jetzt kommt der Connector plötzlich raus in ein anderes Rechenzentrum und von da dann wieder weiter. Also da wurde jetzt ein Hop irgendwie reingebaut, der für mich so ein bisschen redundant einfach klingt. Ne? Aber fällt auch irgendwann weg, Stichwort TI 2.0, genau dann haben wir diese Sache nicht. Diese Connector-Farm ist wahrscheinlich mehr so eine Übergangsform für die nächsten paar Jahre. Aber im Blick haben wir es, klar.
Okay, danke.
Mikrofon Nummer 1, bitte.
Ich hatte nicht ganz verstanden, hat T-Systems den Client gepatcht, weil ihr sie darauf hingewiesen habt oder weil sie gemerkt haben, dass Log4j bei ihnen funktioniert und ihr habt einfach das Window gefunden, in dem das möglich war. Und zweitens, das ist jetzt T-Systems gewesen, es gibt ja viele andere Clients. Geht ihr jetzt davon aus, dass der Log4j-Bug, der in den anderen drin ist, noch drin ist? Oder hat dann das BSI oder die Gematik andere darauf hingewiesen, schaut mal nach? Und drittens, braucht ihr Datenspenden? Also Praxenspenden oder seid ihr ausgelastet mit dieser einen?
Jetzt habe ich es nicht mitgeschrieben, aber Frage 1 war, genau, T-Systems, nee, T-Systems hat selber entdeckt und selber gepatcht im Dezember. Bei uns war es tatsächlich, wir sind ja gestartet, ich bin gestartet so Januar mit den, ich schaue mir das Ding mal an und tatsächlich war unsere Praxis da noch nicht gepatcht. Ich habe halt gesehen, da gibt es ein Patch und habe ich mir überlegt, naja, warum denn, ne? Gucke ich mir das mal genauer an. Also T-Systems hat eigenständig gepatcht, aber das nicht veröffentlicht, dass sie gepatcht haben. Frage 2.
Die anderen Clients.
Die anderen Clients, genau. Da waren auch andere Clients betroffen. Das hat dann die Gematik entsprechend mit den Herstellern gecheckt. Und dann gab es auch, wie gesagt, jetzt leider nicht mehr einsehbar, aber damals halt eine Liste, welche Versionen aktuell sind. Ich glaube, Mitte des Jahres gab es nochmal wieder eine neue Info auf der Gematik. Die Clients müssen wieder gepatcht oder wieder abgedatet werden, dass sie regelmäßig abgedatet werden müssen. Also andere Hersteller hatten das gleiche Problem, aber die sind da teilweise offensiver mit umgegangen. Ich glaube, Avato hat entsprechend auch E-Mails rausgeschickt von sich aus. Das heißt, da war es besser. Frage 3 war mit den Praxisspenden. Ja, für einzelne Sachen suche ich immer noch Praxen halt ab und zu mal wieder, wo wir halt Sachen dann rekonstruieren zum Beispiel. Also gerne einfach mal melden, gerne.
Vielleicht nochmal dazu auch, was man da misst und so. Ich meine, wir hätten 600.000 Mailadressen von den Praxen und könnten da Log4Shell Exploits hinschicken, aber nein.
Nein. Wir könnten es ja einstrengen. Ne? Wir könnten ja tatsächlich gucken nach den T-Systems KIM-Nachrichten. Das heißt, wir müssten gar nicht an 600.000. Wir können zielgerichtet an alle T-Systems-Kunden mal hinschicken und gucken, was passiert.
Nein.
Fantastic.
Ja, sehr gut. Ein Produktivsystem, ne? Genau. Ja, genau.
Mikrofon Nummer 2, bitte.
Ja, hallo. Mir ist nicht ganz klar geworden, wie das mit den kompromittierten Zertifikaten funktioniert. Gibt es dann einen Revocation-Mechanismus oder tauscht die Gematik die einfach nur in diesem allumfassenden LDAP-Verzeichnis aus?
Beides. Es gibt den OSSP-Responder und so und diese Certificate-Revocation-Listes, also in beiden ist es drin. Und dem TEL-DAP natürlich auch. Also von daher ist es auf jeden Fall in beiden, also es gibt zwei Mechanismen und beide wurden gefixt. Also die Zertifikate sind jetzt weg.
So wie man es macht.
Ja. Ja, genau.
Gut, Mikrofon Nummer 3, bitte.
Also meine Frage geht so in dieselbe Richtung hier. Danke erstmal für den Vortrag, ihr beiden. Inwieweit habt ihr euch die PKI angeguckt? Gut, OCSP haben wir jetzt mitgekriegt. War das ein Hardfail? Ist das ein Softfail? Geht es da weiter? Denn irgendwie... was passiert mit den Konnektoren, wenn die mal ausgetauscht werden? Wird das Zertifikat zurückgezogen? Die Zertifikate waren irgendwie, hatten eine Lebensdauer ein, zwei länger als 5 Jahre, habe ich gesehen. Das irgendwie für erstmal, gut, das sind geschlossen, vielleicht geschlossen. Ich finde es kryptografisch ein bisschen zu locker, ehrlich gesagt. Da scheint mir irgendwie noch so ein bisschen Luft zu sein. Das ist aber ja ein Bauchgefühl.
Ja, also hi Dirk. Also wir gucken uns gerade die PKI an und wir können ja mal ein Bier trinken.
Okay.
Okay. Oder zwei.
Gerne.
Okay, danke.
Gut, wir gehen nochmal zum Mikrofon Nummer 2, bitteschön.
Ja, ihr habt jetzt, also bei fast allen Schwachstellen, die ihr jetzt besprochen habt, oder bei allen, stand jetzt T-Systems dabei. Ist das jetzt mehr oder weniger Zufall oder soll ich darauf schließen, T-Systems ist besonders schludrig?
Das ist kein Zufall, aber auch nicht besonders schludrig. Das ist einfach der Zugang, den ich habe. Von daher, also ich habe Zugriff auf diesen TIM, auf diesen T-Systems Kleinmodul, wie gesagt, von Freitagabends 20 Uhr bis Sonntagabends 22 Uhr so ungefähr. Und da läuft einfach T-Systems. Daher ist es so. Ja.
Ich habe andere Zugänge, falls ihr welche braucht. Ich habe die
Öffentlichkeitsarbeitsabteilung von Fraunhofer gerade im Ohr und sie sagt, wir dürfen nichts sagen. Ja,
das auch.
Gut, Mikrofon Nummer 1, bitte.
Ja, vielleicht habe ich nicht so richtig zugehört. Also auch erstmal schönen Dank für den Vortrag, wobei solche Vorträge ja immer einen faden Beigeschmack hinterlassen. wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann sind die Endpunkte immer noch unverschlüsselt. Die Mails liegen im Klartext auf dem Praxisrechner und da ist auch keine Bestrebung, das vielleicht mal in eine sichere Infrastruktur zu überführen. Das heißt, wenn die innerhalb der Praxis die Mails tauschen und das möglicherweise über irgendwelche Accounts machen, die nicht in einem hauseigenen Praxis-E-Mail-Server begründet sind, dann landen diese Sachen also sofort öffentlich.
Also ja, das Postfach ist tatsächlich im Client-Modul drin und da sind sie nicht verschlüsselt drin. Also es ist nicht so, dass ich bei jedem Öffnen plötzlich wieder die Entschlüsselung machen muss, wie es vielleicht bei, teilweise je nach Konfiguration beim Outlook ist, mit der Smartcard bei mir zum Beispiel so. In der Arztpraxis liegen diese tatsächlich im Klartext dann da rum. Jetzt kann man sich überstreiten, ob das gut ist oder nicht. Man kann es aber natürlich in Abhängigkeit oder mal vergleichen mit den anderen sensiblen Daten und naja, wesentlich sensibleren Daten. Da liegen sie auch irgendwo rum auf dem Server. Also irgendwo sind die Daten natürlich, werden benutzt, werden ständig angesehen. Irgendwo liegen sie dann doch wieder im Klartext. Und da ist es dann auf dem Praxisserver neben der Datenbank mit den medizinischen Daten.
Schaut mal, was auf dem Empfangstresen alles liegt, wenn ihr nächstes Mal in der Arztpraxis seid. Wir gehen nochmal zum Mikrofon Nummer 1 und dann nehmen wir dich wieder, Mikrofon Nummer 2.
Hi, erstmal danke für den Vortrag. Nur zwei kurze Fragen. Erstens, warum sind CAs durchgestrichen gewesen?
Ja, das habe ich gemacht. Die haben gerade, also das CA-Zertifikat ist ausgelaufen. Und zumindest in deren Liste. Das ist nichts Gutes oder Schlechtes. Die waren mal CAs und zumindest in der aktuellen Liste von der Gematik haben wir kein aktuell noch gültiges Zertifikat gefunden. Die haben mal ausgestellt, deshalb haben wir sie durchgestrichen. Aber also, das ist nicht negativ konnotiert. Die dürfen nur gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer.
Okay, dann noch die zweite Frage. Warum ist bekannt, warum es überhaupt E-Mail ist? Damit man so weiterarbeiten kann, wie wir haben das schon immer so gemacht? Oder gibt es da irgendeinen Grund, warum man E-Mail benutzt?
Ich meine, das ist eine philosophische Frage. Ne? Ich habe vor fünf Jahren hier einen Talk gehalten, dass E-Mail ganz furchtbar ist. Ja, und aber, also wenn man es sicher machen will. Und das haben sie eigentlich ausgereizt. Also sie haben ja eigentlich so ziemlich viel rausgeholt aus dem, was man absichern kann in E-Mail. Der Vorteil ist jetzt natürlich, ich habe ein Outlook, ein Thunderbird, irgendeinen Client, wo halt ganz normale Mails ankommen. Das heißt, es musste nicht noch eine neue Software geschrieben werden und so weiter. Also das ist eine Fundamentalkritik, eine angemessene Fundamentalkritik, dass E-Mail ganz furchtbar ist, aber genau, die haben sich dafür entschieden, weil es halt jeder kann und weil es einfach auch funktioniert und wie sie es umgesetzt haben, haben sie eigentlich ganz schön viel rausgeholt daraus.
Ja. Vielleicht noch als Ergänzung, E-Mail ist eine Sache, man, falls es wenig aufgefallen ist, man hat ja gesehen, wer alles so mitmacht bei Kommunikation im Medizinwesen, eine Person fehlt da immer, nämlich Patienten, die sind leider rausgenommen. Die gehören anscheinend dabei Kim nicht mit dazu. Aber was jetzt ja kommen soll, ist der TI Messenger und das läuft dann wirklich auf das Matrix-Protokoll. Das heißt, man hat auch gesehen, ja, vielleicht möchte man den Patienten mit reinnehmen und genau das passiert jetzt hier, dass wir den TI Messenger bekommen mit dem Matrix drin. Mhm. Hat man zwei Dienste.
Ich gebe mal noch kurz an den Signal Engineer. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet.
Jawohl, und zwar, ob es eine Erklärung dafür gibt, warum man quasi die Kommunikation aufgespalten hat auf Tim, Kim, elektronische Patientenakte kam hier noch vor. Warum man nicht alles in einen Hut schmeißt, hat das historische Gründe oder worum geht's da?
Das hat sicherlich zum einen natürlich auch historische Gründe, also gerade Tim, der TI Messenger, der ist ja jetzt noch einfach ein neueres, der wurde von Anfang an nicht mit betrachtet, also Kim und EPA sind so aus dieser ersten Generation und haben aber auch einfach verschiedene Use Cases, also die EPA ist ja eine elektronische Patientenakte, wo einfach statische Daten drin sind, die sind nicht für schnellen Informationsaustausch designt worden und E-Mail, Kim, ist ja genau dafür da, dass ich einfach mal schnell mein Röntgenbild rüberschicken kann, also zum einen historisch, ja, zum anderen natürlich aber auch einfach andere Use Cases. E-Mail ist ja nicht da, um Sachen langfristig zu speichern.
Mikrofon 2? Ja. Wir lassen das mal kurz sacken, dann Mikrofon 2, bitte.
Ein namhafter Betreiber von Connector-Farmen bietet für seinen Hosted Kim-Client ein zusätzliches Malware-Schutzmodul an. Für wie nötig haltet ihr das, beziehungsweise umgekehrt, wie groß schätzt ihr die Gefahr ein, den Kim-Client im eigenen Haus zu betreiben, ohne dieses Zusatzfeature?
Ja, also es ist natürlich E-Mail, es sind Anhänge dran, das heißt, da könnte natürlich dann auch entsprechende Malware mal drin sein, das ist natürlich, die Gefahr ist da, die habe ich bei einer normalen E-Mail auch, also wenn ich meine normale E-Mail schützen möchte mit einem Virenscanner, dann ist das vielleicht auch sinnvoll für den Kim-Postfach, ob das jetzt direkt auf dem Server passieren muss oder auf dem Rechner, wo ich das jetzt einsetze. Das muss man dann individuell schauen, aber die Gefahr ist natürlich da, ein bisschen weniger als bei der normalen E-Mail, weil wir das geschlossene System haben, also nicht jeder kann einfach eine Kim-E-Mail raushauen, sie brauchen schon irgendwie diesen Zugang zu der TI. Ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Angreifer da rein kann, ne? Also Praxispersonal, Apotheken und so, da kommen wir schon auf einer relativ großen Anzahl von Menschen, die da Zugriff hatten, zumindest in Deutschland. Aber generell ist es sicherlich nicht verkehrt, sich Gedanken zu machen, wie schütze ich denn jetzt meine Infrastruktur, wenn da wirklich mal sowas passiert. Es gibt die erste bekannte Spam-Mail in der Kim. Es gab einen Anbieter, der hatte Zugriff zum Kim, ganz offiziell per Zulassung. Der wurde jetzt rausgekickt, weil er tatsächlich Medikamentenwerbung über Kim verschickt hat. Also die Spammer sind schon da, vielleicht kommen irgendwann noch die Ransomware-Gruppen.
Aber ich glaube, das ist noch ein zentrales Problem. Also wenn es so ein abgekapseltes System ist und die Leute sagen, ne, die Mails, die über dieses Postfach reinkommen, die sind sicher, dann ist natürlich ein Problem, wenn irgendwo eine Praxis irgendwo kompromittiert wurde, was ja durchaus mal passieren kann. Und darüber dann in diesem internen System, was versendet wird, hat das einen höheren Trust-Status, glaube ich, bei dem Praxispersonal. Ja.
Jo, Mikrofon Nummer 4, bitte. Nee, Quatsch, 4 ist gar nicht besetzt. Entschuldigung, ich habe den Kameramann gesehen. Dann nehmen wir Nummer 2, Entschuldigung.
Steht hier in AGB auch drin, was man machen muss, wenn man den Client nicht mehr betreiben möchte und wo der denn hinwandert? Das Gleiche für die Hardware dahinter?
Also ich weiß nicht, ich habe mir die AGBs tatsächlich jetzt nicht so komplett durchgeschaut, sondern nur diesen einen Punkt betreffend, ob da jetzt was genau da drin steht, was man machen muss, wenn der Client nicht mehr benutzt wird, das weiß ich jetzt nicht, ob es da irgendwie eine Anleitung gibt oder was. Aber mit der Hardware ist es relativ klar, also den Connector, den muss man zurückschicken und so, da gibt es eine relativ klare Anweisung, was man machen muss, das ist alles geregelt in der Spezifikation. Ich kann berichten, durchgesetzt wird es nicht. Ich habe noch einen alten Connector im Keller zum Beispiel. Ne? Da wurde nie nachgefragt. Also ja, aber spezifiziert ist da relativ viel, was ich machen muss, wenn irgendwas ausläuft.
Papier ist geduldig. Wir haben noch einmal eine Frage aus dem Internet, bitte.
Jawohl, der Chat war sehr erfreut über den kleinen Hack mit dem HTML-Footer. Und daher die Frage, ob das mit HTML und Text, Plaintext, dann darauf limitiert ist von den MIME-Types oder ob es da keine Beschränkungen gibt oder ob es Beschränkungen gibt.
Ja, das ist eine sehr spezielle Frage jetzt über Kim. Ja,
könntest du genau. Zusammen googeln.
Also, ich meine, die ganze Magie geht natürlich im Standard-E-Mail, geht das Ganze jetzt so drin. Gefixt haben die das Ganze ja jetzt, indem die prüfen, wenn eine Signatur ungültig ist, dass sozusagen dann die ganze Mail gar nicht mehr durchkommt. Das ist jetzt der Hack. Und da, Christoph, korrigier mich, soweit ich weiß, die einem E-Mail, damit sie zugestellt werden muss digital signiert sein, dann wäre es natürlich schon immer noch denkbar, dass man praktisch irgendwelche Tricksereien damit macht. Da muss man aber eine gültige Signatur dann drin haben. Und das zumindest in unserem Angreifer-Szenario macht das ja keinen Sinn mehr, weil wir den Hack ja verwendet haben, um eine gültige digitale Signatur vorzugaukeln. Und das scheint mir jetzt zumindest nicht mehr zu gehen.
Mit den MIME-Types, also wir haben es ja gesehen in der Spec, also HTML und Plain ist erlaubt, keine anderen. Aber wenn wir jetzt HTML verbieten würden, vielleicht geht da die Frage dahin, auch mit Plain kann man Taschenspielertricks machen, indem ich halt 1000 Leerzeilen oder ähnliches mache, dass ich wirklich lange scrollen muss, was in der Arztpraxis auch schnell übersehen wird. Also solche Hacks kann man sicherlich dann auch machen für andere MIME-Typen. Wie gesagt, das Paper ist da, das war eine Sache, ein Trick aus dem Paper, da gibt es noch mehr.
Genau, wir haben das nicht erschöpfend getestet. Ja.
Wir warten, was in den nächsten Jahren an Vorträgen von euch noch kommt. Das Mikrofon Nummer 3 nehmen wir noch und wenn ihr schnell seid, auch noch die 1 und dann gut.
Wie sieht es mit der Revocation aus? Ist sie genauso kaputt wie bei der Webpack-AI?
Ja, die Revocation. Willst du mitkommen auf ein Bier nachher, oder?
Aber ich meine, die Revocation in der Web-PKI kann man funktionierend machen mit OCSP-Stapling und so weiter. Die Möglichkeiten gibt es in E-Mail nicht, aber das ist ein inhärentes E-Mail-Problem, weniger ein KIM-Problem.
Ja. Gut, Mikrofon Nummer 1 noch.
Ja, ich wollte wissen, wo wird denn die Trennung zu normalen Mails gemacht? Also wenn ich aus dem E-Mail-Client eine Mail an einen Patienten direkt schicke, an welcher Stelle ist da der Split?
Das liegt so ein bisschen an. Also die Praxisverwaltungssysteme implementieren auch eigene E-Mail-Clients, damit ich halt, wie ich es im Video gesehen habe, schön die E-Mails direkt zuordnen kann. Da sind dann nur die KIM, da kann ich gar keine normalen rein einfügen, das funktioniert nicht. Bei Thunderbird oder Outlook, wenn ich da mein KIM-Postfach einrichte, dann ist da zum Beispiel die Trennung. Was aber passiert ist, wenn jetzt zum Beispiel der E-Mail-Server meines KIM-Betreibers eine normale E-Mail kriegt an GMX oder Google, dann muss der E-Mail-Betreiber sagen, nee, leite ich nicht weiter, da ist dann Stopp beim E-Mail-Betreiber.
Thank you very much. Dankeschön für den tollen Vortrag. Nochmal Riesenapplaus. Applaus.